Die Frage aller Fragen: Habe ich meine Bestellung schon abgeschickt für den neuen C64 Ultimate von der neuen Commodore Corporation? Nein, habe ich nicht. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich habe vieles erfahren im ersten Teil im Gespräch mit dem Jürgen, aber jetzt interessiert mich natürlich, wie ist das konkret? Wie ist das Unpacking? Wie geht's einem, wenn man so ein Gerät anschaltet? Ist das nur was für völlige Freaks oder auch für Nostalgiker, die gerne mal sowas machen, wie ich es einer bin? Muss man basteln können, ja oder nein? Und wie ist das eigentlich mit den alten Daten, also Floppy Disk, Datasette, die Sachen, die ich vielleicht selber mal früher gemacht habe oder Dinge, die ich noch habe und die ich da drauf haben will? Wie geht das? Fragen über Fragen, immer noch. Aber auch die werden wir heute beantworten. Und natürlich ist unser Teilzeit-Digisaurier Jürgen wieder mit an Bord. Ich vermute jetzt einmal, das ist so wie Weihnachten, Geburtstag, Kommunion und große Sommerferien auf einmal, wenn beim Jürgen Brunner der Ultimate ankommt. Und das war an Weihnachten. Jürgen, da hattest du dein theoretisches Unpacking, aber praktisch nicht. Aber dein Ultimate kam pünktlich zu Weihnachten.
Ja, und zwar also wirklich 3 Tage vor Weihnachten oder sowas. Oh. Das lag nicht ganz an Commodore selbst, sondern an DPD, die so ein bisschen sehr lange gebraucht haben mit der Zustellung. Also ich habe es dann in meinem Tracking schon gesehen, es war rechtzeitig auf dem Weg, aber die letzte Meile im wortwörtlichen Sinne, da haben sie sich dann Zeit lassen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, schaffen sie es noch? Aber es hat geklappt.
Okay, so, und dann war das Gerät da und eigentlich erwarte ich jetzt, dass jemand wie du, der so eine Geschichte mit dem C64 hat, sich mit dem System und den Entwicklungen über die ganzen letzten Jahre immer beschäftigt hat, dass du gar nicht anders kannst, als sofort irgendwie was zu holen, mit dem du den Karton aufmachen kannst und reingucken kannst. Hast du aber nicht gemacht.
Nein, habe ich nicht gemacht. Also ich habe diese weiße Umverpackung habe ich entfernt und habe die richtige 64er-Packung dann unter den Weihnachtsbaum gelegt. Einfach um das parat zu haben und dementsprechend schon mal da zu haben. Natürlich war der Plan, es dann auch umgehend zu Weihnachten, nach Weihnachten auch weiter auszupacken. Und das hat nicht so ganz funktioniert aus zeitlichen Gegebenheiten. Wie gesagt, ich wollte meine Tochter eigentlich damit dran teilhaben lassen, auch weil die auch auf jeden Fall dran Interesse hatte und ja gesehen hat, was dann da unterm Baum liegt. Und das hat sich einfach nicht gematcht und deswegen hat es dann doch eine ganze Weile gedauert, sodass ich erst jetzt vor 3-4 Tagen in der Lage war, jetzt wirklich auch mal in das Paket reinzuschauen.
Wann auch immer jetzt unsere Zuschauer das sehen, ist natürlich schon ein bisschen länger dann her als 3-4 Tage, aber du hast wirklich auch nicht reingelinst, auch nicht ein bisschen.
Nee, wie gesagt, ich habe mich zurückgehalten, es war schwer. Auf der anderen Seite, gut, ein bisschen wusste ich ja schon, was drin sein wird, sagen wir mal so. Mhm. Also ich meine, die Schwemme an YouTube-Videos und so weiter war ja völlig wahnsinnig, was da passiert ist, also auch in den 1-2 Wochen vor Weihnachten, weil ja weltweit ausgeliefert wurde. Und es gab natürlich schon genügend Situationen, zumindest zu schauen, wie sieht's denn aus. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten, da habe ich das eine oder andere Video geguckt.
Wir haben ja schon gelernt, der Ultimate ist eigentlich kein komplett neu designtes Gerät, sondern da wurden die besten Komponenten, die es schon in den letzten Jahren so gab, um den C64 wieder in moderne Zeiten zu überführen und das möglichst problemlos für Neuanwender oder auch für Alte, die Lust haben, das wiederzumachen, aber nicht selber basteln wollen, verfügbar zu machen. Da gab es ganz viele Menschen, die sich da Gedanken gemacht haben, von der Floppy über das Mainboard, über die Tastatur bis hin zu allen Elementen. Und die Besten davon, so ist deine Einschätzung, haben die jetzt zusammengeholt und dann diese Geräte, die es jetzt fertig zu kaufen gibt, sozusagen zusammengestellt. Du hast dich jetzt entschieden für die Starlight Edition. Warum ausgerechnet die?
Da ich schon genügend normale Brotkästen C64 habe und es ja auch vor 1, 2, 3 Jahren eine Kampagne gab, wo neue Brotkastengehäuse hergestellt wurden in x verschiedenen Farben. Da habe ich dann auch natürlich verschiedene Farben mir eingekauft und dann gab es noch relativ spät in der Kampagne als Add-on ein transparentes Gehäuse, also wirklich komplett durchsichtig. Also wirklich super schön, durchsichtig auch. Und das gab es dann noch theoretisch zum Nachbestellen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich habe schon so viele andere Farben und so viele Brotkastengehäuse werde ich nicht brauchen. Also habe ich dann darauf verzichtet. Und als jetzt diese Starlight Edition kam, habe ich gesagt, na gut, dann ist es jetzt auch ein transparentes Gehäuse, wenn auch nicht ganz so clear wie bei dieser Kampagne, aber eben, das ist der Beleuchtung geschuldet, damit das schöner ausschaut, dass es nicht ganz glatt, clear, durchsichtig, sondern so leicht milchig quasi, damit sich das schön verteilt. Habe ich gesagt, okay, dann bestelle ich halt da jetzt die Transparente, dann habe ich auch noch eine Transparente.
Jetzt ist ja so, diese Leuchten da drin, die haben dich auch aus einem anderen Grund getriggert, hast du mir erzählt, nicht nur, weil es halt leuchtet, sondern weil du auch erwartest, dass sich da noch was tut, programmiertechnisch, ne?
Ja, es ist davon auszugehen, also das ist wiederum der Kampagne des neuen Keyboards geschuldet, also des Blingboards 64, was ja auch in diesem Gerät verbaut wurde jetzt.
Was wir in der letzten Folge erzählt haben, genau.
Genau. Mhm. Und der Ersteller von diesem Blingboard hat die ganze Tastatur, jede einzelne Taste mit LED-Beleuchtung versehen, die man auch über ein Interface an der Tastatur quasi über den 64er steuern können wird. Wie das genau funktioniert, habe ich jetzt noch nicht mir angeschaut, aber es gibt eine Möglichkeit quasi, dass ein Programm die Beleuchtung der Tastatur beeinflussen können wird. Und ich gehe sehr stark davon aus, so wie ich die Demoszene aus all den letzten Jahren und Jahrzehnten kenne, dass es bestimmt irgendein Release, irgendwelche Demos geben wird. Und wenn man dann so ein beleuchtetes Keyboard hat, dann irgendwelche Effekte auch über die Tastatur zu sehen bekommen wird im Zusammenspiel mit dem, was man auf dem Bildschirm sieht von dem Demo selbst, dass dann irgendwelche Laufschriften vielleicht über die Tastatur laufen oder was auch immer sich die Leute einfallen lassen, das weiß man jetzt noch nicht.
Also es wird Best-of-Demo-Szene-Tastatur geben wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir werden den André Kudra, der die Demo-Szene ja auch sehr im Blick hat, da sicherlich auch dazu befragen, wie er das sieht. Aber lass uns zuerst mal kurz sagen, was wir eigentlich tun wollen. Wir haben in der letzten Folge eigentlich den Weg erklärt, wie kam es zum Ultimate, zu dem Gerät, was es jetzt gibt und was steckt da schon alles in Erfahrung drin, weil es eben kein brand new und noch nie dagewesenes Gerät ist, sondern eben eine Variante von Komponenten, die es schon gab und die auch erfolgreich und zuverlässig im Markt sind. Aber ich habe mich gefragt, als Digisaurier sozusagen, macht es denn Sinn, dass wir was zu dem Gerät machen? Weil beschreiben ja viele, du hast selbst schon erzählt, eine Unmenge an YouTube-Videos, die es da schon gibt, von Leuten, die unter Weihnachtsbaum ausgepackt haben und. Es gibt eine sehr tolle Serie, die das Return-Magazin macht, wo alle Details besprochen werden, was man wie wo einstellen kann. Also wirklich mit dem Holger Wessling finde ich ganz toll, wie die das machen. Aber das war alles nicht das, was wir beim Digisaurier wollten, sondern ich wollte eigentlich so ein Gefühl dafür geben, was ist das für ein Gerät, lohnt sich das für mich? Ist das für mich als Neuling etwas? Ist für mich als früherer C64-Nutzer was, der jetzt 20 Jahre lang, 30 Jahre gar keinen mehr hatte? Und ich habe da eine Umfrage gemacht auf Facebook, LinkedIn und YouTube und habe gedacht, mal gucken, was kommt. Interessanterweise auf allen Plattformen, egal ob LinkedIn, Business-Plattform, Facebook, klassische alte Digisaurier-Plattform oder YouTube, wo halt unser Kanal ist, überall war über 70-80%, die sagten, jawohl, wir wollen das haben, dass ihr das macht. Und zwar in diesem ganz typischen Digisaurier-Stil. Das heißt also mit Retro, mit ein bisschen Humor, vor allem verständlich, dass man kapiert, worum es da geht, weil das ja auch eine eigene Szene ist mit einer eigenen Sprache. Und darum habe ich jetzt sozusagen einen, einen Teilzeit-Digisaurier mit dem Jürgen gebeten. Du kennst dich da aus, du kannst uns das super erzählen, weil du das alles miterlebt hast und zwar wirklich miterlebt und miterlitten und auch mit gefreut hast dich nicht nur über das Gerät jetzt, sondern auch die Dinge dahin. Und so ein paar der Gedanken, die dann kamen zu diesem, das fand ich interessant. Es gab nicht nur die Abstimmung, die Leute haben auch so Gedanken dazu geschrieben. Also Beispiel, der Jochen Klemm schrieb mir, es war damals eine tolle Zeit, betrieben am Fernseher, gefüttert mit Inhalten aus Happy Computer 64 und Input 64. Da muss man das Zeug abtippen aus langen Listings in der Zeitschrift, durfte ich nicht vertippen, hast du auch schon erzählt, dass du das früher gemacht hast. Gemeinsam mit Freunden. Aber dieses Feeling-Gesamtpaket ist nicht wiederherstellbar. Muss man auch nicht, schreibt der Jochen, muss man auch nicht. Es gibt heute ganz andere Sachen. Was hätten wir damals um die Möglichkeiten von heute gegeben? Nicht mehr herstellbar, dieses Gefühl. Du hast ein Unpacking mit deiner Tochter gemacht. Wie war das bei dir, Jürgen?
Dem stimme ich nicht ganz zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne ja wirklich alles aus den letzten 40 Jahren in diesem Bereich, wie sich das alles entwickelt hat, was sich ergeben hat, was neu dazu kam. Es hörte nie auf. Das ist das Faszinierende, was mich seither am 64er unglaublich, also wirklich an der, bei der Stange hält, weil es hört nicht auf. Es gibt immer wieder Leute, die irgendetwas machen damit, sei es Hardware, sei es Software. Es kommen heute immer noch Spiele raus für den 64er, die wirklich Just-for-Fun-Projekte sind. Die Leute verdienen damit nicht in erster Linie Geld und denen geht es gar nicht darum, in erster Linie damit Geld zu verdienen, sondern sie wollen das machen, weil es Spaß macht. Und die Qualität dieser ganzen Spiele oder auch Demos oder, wie gesagt, Hardware-Geschichten sind so bis ins Detail durchdacht heutzutage, dass das wirklich ein, es ist schön anzuschauen. Es ist unglaublich schön, diese Sachen zu sehen und vor allem zu sehen, was diese Kiste von damals, die sich hardwaremäßig und von der Leistung her überhaupt nicht verändert hat, immer noch in der Lage ist zu leisten, beziehungsweise was sie heute leistet, im Verhältnis zu damals. Jeder kennt die damaligen Spiele, wenn man den 64er in irgendeiner Form genutzt hat. Und die, also diese unglaubliche Qualität, die heutzutage bei diesen ganzen Programmen herrscht, ist unfassbar. Also ich meine, heute gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Ja? Mhm. Es wird heute natürlich sehr viel mit dem PC entwickelt. Es gibt Cross-Assembler. Das heißt, du hast natürlich viel, du, es ist einfacher, sage ich jetzt mal, wenn man programmieren möchte, alles zusammenzuhalten. Früher musstest du auf dem 64er selber alles machen. Heute machst du es am PC, schiebst, also kompilierst das Programm, schiebst es dann rüber auf den 64er, kannst dort testen, wie es läuft. Das sind ganz andere Entwicklungsumgebungen. Auch Grafiker-Geschichten sind wesentlich verbessert worden. Aber das Resultat ist trotzdem wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Und das spürt man bei jedem einzelnen Ding, was heutzutage rauskommt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es, um auf den Kommentar vom Jochen nochmal einzugehen, der sagte, was hätten wir damals um die Möglichkeiten für heute gegeben, aber das Gefühl ist nicht mehr herstellbar, würdest du wahrscheinlich sagen, doch, wenn du dich darauf einlässt, dann ist dieses Gefühl wieder herstellbar, weil da eine Szene ist, die genauso aktiv ist, wie wir damals eben auch waren. Du kannst auch wieder Bestandteil dieser Szene sein, wenn du möchtest, das ist durchaus möglich. Und das andere ist aber wenn du einfach nur, keine Ahnung, Summer Games starten willst und spielen willst, dann bist du ja trotzdem sehr schnell wieder in dieser Zeit und verlierst dich auch, es ging mir zumindest so, als ich erstmals wieder mal probierte, irgendwie war man plötzlich wieder so im Jugendzimmer oder Kinderzimmer gesessen und hat mit Dingen rumgedattelt irgendwie. Das heißt, dieses Gefühl ist schon noch immer da und durch die Liebe von dem, wie es gemacht ist, von den Leuten, die es gemacht haben, hast du auch das Gefühl, das kommt auch, wenn du das Ding auspackst, auch so raus.
Also bei meiner Tochter war schon sehr, sehr viel Funkeln in den Augen, muss ich sagen, als sie das Gerät
durch das Leuchten?
In RGB. Also sie hat auf jeden Fall Interesse dran. Also ich meine, gut, sie ist jetzt natürlich nicht unbelastet durch mich auf der einen Seite aus den letzten Jahren. Ich habe ihr relativ früh schon auch ein C64 hingestellt, einfach
wann?
Weil ich bitte?
Wann?
Wann?
Was heißt früh?
Da war sie,
die ist jetzt 10.
Da war sie 5 Jahre alt oder so. 4, 5 Jahre. Also ich habe sie schon relativ früh damit in Berührung gebracht. Also jetzt, ich habe sie nicht gezwungen dazu, das möchte ich jetzt damit nicht sagen. Ich habe es halt hingestellt, habe gesagt, hier, das und jenes. Oder beziehungsweise, ich habe selber mir natürlich sowieso ein Gerät hingestellt auch. Und dann war sie natürlich immer wieder da und hat geschaut, was macht denn der Papa da irgendwie. Und war dann relativ schnell interessiert. Irgendwie so grundsätzlich, was ist denn das dann? Und dann natürlich, gut, habe ich ihr natürlich ein bisschen was erzählt davon. Und man hat schon gemerkt irgendwie, dass sie auf jeden Fall Lust hat. Es ist jetzt noch nicht so, dass sie jetzt ihre eigenen Sachen programmiert, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber was mich am 64er schon immer gereizt hat und was ich super toll finde, auch heute noch, man kann dieses Gerät relativ schnell begreifen. Es ist, heutige PCs, heutige Hochsprachen, keine Ahnung, in der Programmierung mit C++ oder was auch immer da alles existiert, sind eigentlich viel zu komplex. Du musst dich wirklich reinarbeiten, du brauchst eine ganze Weile, bis du überhaupt mal irgendwie irgendwas zustande bringen kannst und so weiter. Obwohl es eigentlich schon jetzt nicht, ich sage es mal, nicht unbedingt kompliziert ist, weil ja alles inzwischen modular aufgebaut ist und so weiter. Aber trotzdem, ich sage es mal, Basic ist super schnell zu begreifen. Es gibt die ersten Basic-Befehle, dass ich irgendwie einfach nur sage, Print und Name und go to 10, dass dann das einfach schnell runterläuft. Das sind Erfahrungen, vor allem, ich denke mal, für Kinder oder für Leute, die jetzt nicht programmieren können oder damit noch nichts am Hut hatten, dass du das schnell begreifen kannst, wie funktioniert diese Basis. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ja.
Also das Gefühl ist da und bleibt offensichtlich auch da, sowohl in der sehr, ja, sage ich mal, sehr gruppendynamischen Struktur, die hier beschrieben wurde, als auch in der ich spiele einfach und du fühlst dich zurückversetzt. Per Facebook hat sich gemeldet, der Henning Harperath, der hat geschrieben, wer als Kind mit dem C64 aufgewachsen ist, dem gibt er ein wohliges Gefühl der Nostalgie. Die Erinnerung an eine schöne, einfachere Zeit. Vielleicht ist gerade auch die Einfachheit des C64, die man heute wertschätzen kann, was du gerade gesagt hast. In einer immer komplizierter werdenden Welt ist der C64 für mich ein Ruhepol, den ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Aber da bin ich wohl eher etwas speziell. So wie du es gerade beschrieben hast, so speziell ist der Henning dann gar nicht, oder?
Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, das empfindet er falsch, weil wenn man, also nicht falsch, also beziehungsweise es ist wesentlich mehr, als man meint. Ich habe auch jetzt im Rahmen dessen, dass der C64 Ultimate rauskam, in verschiedenen Foren online mir die User-Kommentare durchgelesen und es gibt ja auch genügend 64er Foren, wo sich die Leute austauschen. Was mein Eindruck war, es sind verdammt viele Leute dabei, die sich jetzt dieses Gerät holen, weil sie damals mal vom 64er gehört hatten, weil sie vielleicht noch nie einen hatten, weil sie immer, weil es immer natürlich mal Thema ist, über die ganzen Jahre, Jahrzehnte hinweg, immer mal wieder liest man vom 64er, die sich jetzt dieses Gerät holen, weil sie es jetzt selber mal erleben wollen und wahnsinnig positiv überrascht waren über dieses offenbar Erlebnis, das Gerät auszupacken, anzustecken, die ersten Schritte, die in diesen Foren dann Fragen stellen, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes. Du merkst anhand der Fragestellung, dass die Leute wirklich noch keine Erfahrung damit hatten, aber total interessiert sind, da reinzukommen und mit diesem Gerät arbeiten zu wollen, auch wenn es eine Retro-Kiste ist, aber wie ich jetzt vorhin schon sagte, du kannst sie relativ schnell begreifen und relativ schnell zu gewissen Ergebnissen kommen, egal was du machen willst. Sei es spielen, sei es ein bisschen programmieren.
Ja, das heißt aber, dass eigentlich es zwei Zielgruppen gibt für das Gerät. Das sind Wiedereinsteiger. Ich hatte mal einen, 30 Jahre lang nichts mehr damit gemacht und jetzt wieder. Und dann die Neueinsteiger, die sagen, ich habe von dem mal gehört oder haben meine Eltern gehabt oder ich weiter, möchte ich jetzt mal probieren, denen aber dieses fertige Paket einfach den Zugang total leicht macht. Das ist ja eigentlich die Kernidee dahinter, ne?
Ja, weil es ist einfach. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Du nimmst dieses Gerät aus der Packung, schließt ein HDMI-Kabel an deinen Flachbildschirm an, schließt ein Stromkabel an, schaltest ein und du hast den Startbildschirm da. Also mehr ist es nicht. Ja? Und du kannst sofort...
Jetzt muss man sagen, der Startbildschirm alleine macht ja den User noch nicht glücklich. Wir reden gleich noch darüber, wie die Programme da reinkommen, weil da gibt es auch mittlerweile ganz neue Wege. Ich möchte noch eins zitieren oder zwei zitieren. Das eine ist, die Alicia Manuela Stutz hat mir geschrieben, seit ich mich wieder mit der Materie aus meiner Jugend befasse, fühle ich mich wieder mehr ausgeglichen und erfüllter und habe auch wieder mehr Freude an einfacheren Dingen. Ich sehe es aber nicht als Hype, sondern eher, man besinnt sich zurück in die Jugend, wo alles noch besser war, als es heute aktuell auf der Welt ist. Geht dir das auch so in deinem Berufsalltag, wenn du dann am 64er was machst, dass du dann da runterfahren kannst, entspannen kannst?
Definitiv, weil... Obwohl auch die neue Kiste jetzt zwar irgendwie mit Wi-Fi und LAN und irgendwie online gehen kann und so weiter, es ist was anderes. Das ist auch etwas, was Commodore selbst sich sozusagen so auf die Fahne schreibt, offenbar. Also man sieht es auch an den Beschriftungen der Packungen. Die blendest du dann bestimmt noch genauer ein, dann kann man das auch gut sehen. Da sind lauter so Sprüche drauf nach dem Motto, mal ein bisschen runterfahren, mal ein bisschen wieder relaxen, einfach mal Spaß haben an Dingen, an denen man früher Spaß hatte, ohne diesen Online-Zwang, ohne dieses Gehetzte, ohne dieses Schnelllebige. Das kommt einfach rüber. Es ist einfach entspannend, wenn du, also mir geht's so, ich kann jetzt nur von mir reden, wenn du dieses Gerät einschaltest und einfach wieder in dieser Welt, in einer, also definierten Welt bist, ja. Du hast deinen Startbildschirm, du kannst deine Sachen starten, du kannst deine Sachen reinladen, du kannst das machen, was du möchtest, ohne dass dir irgendwas vorgibt oder irgendwie, dass es da Pling macht und dort Plong und Ding und hier ist wieder eine Nachricht und so. Es ist alles eine Welt, ein abgeschotteter Raum.
Hast du einen eigenen Raum, wo du mit 64er Sachen machst oder ist es dein Büro?
Noch nicht. Das wird sich jetzt, ich bin gerade dabei, sozusagen ein Man Cave einzurichten, wenn man so will. Und dann wird es noch schöner werden. Aber es ist auch so, dass...
Es funktioniert auch so schon.
Es funktioniert auch so schon, weil ich möchte jetzt auf die Geräte auch nicht unbedingt verzichten. Also ich bin schon jemand, der sagt, also wenn irgendwo ein Monitor ist, dann möchte ich auch einen 64er in der Nähe haben.
Okay, also ich finde, sehr schön zusammengefasst hat es unser Freund und Mitdinosaurier Dirk Kuckertz, der hat, glaube ich, auf Facebook geschrieben, meistens vermissen wir ja nicht den Gegenstand, also den 64er, oder die Zeit, wir vermissen das Gefühl. Und ich glaube, das fasst es eigentlich ziemlich perfekt zusammen, was da so ist. Jetzt kommen wir zu deinem Unpacking. Also, ihr habt zu Weihnachten das Gerät da gehabt, du hast dich weiterhin zurückgehalten, bis deine Tochter genug Zeit hatte, das alles zu machen. Wobei, ich glaube ja ganz ehrlich, wenn du den angeschaltet hättest, den Weihnachtsbaum, ihr hättet ihn ja gar nicht mehr gefunden, weil der blinkt, der Weihnachtsbaum blinkt, da wird es wahrscheinlich schwierig, das Gerät überhaupt noch zu entdecken. Aber ihr habt euch dann entschieden, ein Wochenende euch dafür zu nehmen fürs Unpacking, richtig?
Ja.
Erzähl mal, wie war das? Was fiel dir auf? Was war besonders?
Also erstens, das war schon leicht dämmerig, also es ging schon in den Abend rein, das war schon von der Stimmung, der Weihnachtsbaum leuchtete natürlich noch und dann habe ich halt angefangen, das Ganze mit meiner Tochter zusammen auszupacken und Stück für Stück auseinanderzunehmen und es ist schön gemacht, also auch die Packung, wenn du sie öffnest, das dann zurückklappst, wie das Ganze sich erstmal dir präsentiert, dann ist so ein...
Die sieht ja wirklich aus wie die alte Packung, ne?
Es ist unglaublich, also wenn man das mal wirklich nebeneinander stellt, die beiden Packungen, ist es auch wieder super schön, wie viel Detailliebe das neue Commodore zum alten hat und hatte. Mhm. Und die haben also wirklich versucht, diese alte Packung wirklich schön nachzubilden, sozusagen auch wieder mit alt und neu. Wie gesagt, die Sprüche, die teilweise drauf sind, sind natürlich angelehnt an die damaligen, aber halt trotzdem modernisiert. Also es ist wirklich schön. Dann machst du diese Packung auf und dann ist das alles schön sauber verpackt da drin und dann hast du oben noch so eine Pappe, die dann drin liegt und da ist es dann eine Tastatur nachgebildet und da steht dann, ich weiß den Spruch jetzt nicht wortwörtlich, aber so Welcome to the, für irgendwas, ich weiß den Spruch nicht. Also nach dem Motto, willkommen zur alten, neuen Welt, so ungefähr, vom Sinn her. Dann nimmst du das alles raus und dann ist der 64er natürlich in so einer Folie drin irgendwie und dann machst du den auf und ziehst den raus irgendwie und dann hast du so dieses Gerät in deinen Händen und stellst du fest, wie schön dieses Ding einfach ausschaut. Also ich meine, klar, logisch, ich meine, ich kenne es natürlich
von Brotkasten.
Für mich war es Flashback, für meine Tochter war es durchsichtig, bunt oder halt einfach schön es war halt irgendwie sie hat einen neuen, also die neue Bauform, das neue Gehäuse hat sie bei sich normalerweise stehen, das heißt dieses Brotkastengehäuse, das kannte sie jetzt so noch nicht so genau unbedingt und das war natürlich für sie dann schön und das Ganze dann eben auf den Tisch zu stellen und zu verbinden mit den Kabeln und so weiter und dann gab es gibt es noch eine extra Box und da ist dann das Netzteil drin. Das Netzteil ist übrigens auch transparent, leuchtet aber nicht.
Okay.
Aber es ist transparent. Okay. Inklusive Kabel sogar. Also selbst die Zuleitung zum 64er ist ein transparentes Kabel. Das ist echt lustig, habe ich nur so noch nie gesehen. Sieht echt lustig aus.
Und du siehst, ich habe irgendwo eine Stehlampe, die hat auch so ein transparentes Kabel.
Ja, so genau in die Richtung.
Am Rechner,
klar. Auch das Gehäuse vom Netzteil ist durchsichtig und du siehst die einzelnen Komponenten in dem Netzteil drin. Das ist echt lustig. Und dann gibt es noch eine Kassette. Also, klingt jetzt blöd, ist aber so. Damals beim ersten Commodore 64 gab es eine Datasette, eine Kassette mit dabei, wo irgendwelche Programme drauf waren. Weil ursprünglich
die Datasette war das Kassettengerät, mit dem man es abspielen konnte.
Genau.
Und die Kassetten waren also normale Audiokassetten, wie man sie von früher von Musik kennt. Ne?
Waren der Datenträger quasi zum Speichern von Daten über die Datasette. Mhm. Und dann hast du über die Kassette, über dieses Datasettenlaufwerk, die Daten in deinen 64er reingeladen.
Und da war dauerte.
Ja, das stimmt.
Aber erzähl weiter. Gut.
Und
jetzt haben sie ja wieder eine Kassette reingelegt.
Genau, und diese Kassette damals hieß The Very First.
Und, genau.
Und Commodore hat sich da jetzt natürlich auch wieder in der Liebe zum Detail draufgesetzt und hat jetzt hier in dem neuen auch eine Kassette beigelegt. Da steht auf der Kassettenhülle The Very Second. Und das ist wirklich eine Kassette, du nimmst es raus, das ist eine Kassette, also vom Eindruck her, aber natürlich ein kleiner Kniff zur heutigen modernen Zeit, du kannst einen USB-Stick rausklappen, also es ist kein Magnetband mehr drauf, sondern es sieht aus wie eine
So
Kassette und du klappst
ausklappen
unten
gerade.
einen USB-Stick raus und den steckst du dann quasi hinten am 64er Ultimate an und kannst
Okay.
dann eben dementsprechend auf eine, also wirklich eine Fülle von Demos, Spielen, Musik und sonstigen Tools gleich von vornherein out of the box zugreifen und hast also wirklich von Anfang an, ohne dass du irgendetwas dir irgendwo herbesorgen musst, eine Vielfalt an unterschiedlichsten Spielen und Demos und Sachen, die du anschauen kannst, die du genießen kannst. Super.
Jetzt muss man ja fairerweise sagen, erstens, die Lizenz gekauft haben, es gibt noch ein paar rechtliche Punkte, wo noch diskutiert wird. Ich glaube, eine Firma in Italien klagt noch oder sowas in dem Dreh, also gegen die Markenrechte Verkauf oder so. Aber es gibt halt auch eine ganze Reihe von Leuten, das ist nicht mehr die Mehrheit. Am Anfang war ich auch, waren wir alle sehr skeptisch, was das werden soll. Dann haben sich viele überzeugen lassen. Es gibt immer noch Leute, die gerne eher rummäkeln. Und das Erste, was ich gelesen hatte, war, als es um dieses Thema dieser Spiele der Sachen gibt, gegen die da dabei sind, war, ja, die haben bestimmt die Rechte gar nicht, ist bestimmt illegal. Wie ist das?
Natürlich nicht. Das wäre natürlich, ich meine, also sie haben, natürlich haben sie die Rechte, natürlich stimmt das nicht, so wollte ich sagen. Natürlich, Commodore hat am Anfang, ich meine, jetzt sind wir wieder da, was ich auch schon im anderen Teil erzählt hatte, das Ganze kommt ja nicht von ungefähr. Der das Ganze jetzt angefangen hat und der die Rechte sich da zusammengekauft hat quasi, der kennt sich ja aus in der Szene. Der hat natürlich im Rahmen dessen, dass da die ganzen Programme drauf sein sollen, sich in der Szene erkundigt bei den ganzen Machern. Und es ist auch bei jedem File und bei jedem Directory quasi auf diesem USB-Stick, wo irgendwelche Games oder Demos drinstehen, drin sind, ist ein Infotext dabei. Und in diesem Infotext steht drin, wer genehmigt hat, dass Commodore dieses Programm auf diesem USB-Stick jetzt eben drauf haben darf. Und das sind immer Leute von den entsprechenden Gruppen oder von den Machern, die diese Programme erstellt haben. Und da ist definitiv sozusagen beschrieben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass die alle Ja gesagt haben und dafür waren, dass das auf diesen Stick darf.
Das bedeutet aber auch, dass alle, die jetzt dieses Gerät bestellen, egal welche Edition, dass die von vornherein schon ausreichend Software haben, um zumindest mal für ein paar Wochen in ihre Retro-Welt abtauchen zu können, ohne irgendwas anders tun zu müssen. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf der Webseite, kann man schauen, was auf dem Stick alles drauf ist. Also die Liste ist wirklich also brutal lang. Also nur von den Spielen jetzt zum Beispiel. Also ich habe es jetzt nicht gezählt bisher, aber es sind locker 20, 25, 30 Spiele dabei.
Okay.
Und also wirklich unterschiedlichster Art. Also es fängt an
Und
bei
zwar nicht nur die
Neu.
schlechten, die keiner haben wollte, sondern gute auch.
Es ist kuratiert, es ist definitiv ausgewählt, was da mit drauf soll und was natürlich auch mit drauf konnte, jetzt also auch aufgrund der rechtlichen Situation und so weiter und wer da Ja gesagt hat. Aber es ist wirklich, also von damals, ich wollte es gerade erwähnen, es ist sogar The Way of the Exploding Fist drauf, wer das noch kennt, dieses
Okay.
Kung-Fu-Spiel damals, das jeder
Naja.
kannte mit digitalisierten Schreien, wenn man gegeneinander kämpft und so weiter. Also das kennt jeder. Selbst das haben sie offensichtlich von der Originalfirma von Melbourne House. Haben sie lizenziert und ist auf diesem Stick drauf als wirklich altes Spiel. Und dann geht es hoch bis, also Spiele, die jetzt 2024, 2023 rauskamen. Es gibt zum
Okay.
Beispiel eine Scramble-Version, also kennt man vielleicht auch aus dem Arcade. Das ist so ein Weltraumspiel irgendwie,
Ja.
wo man mit einem Raumschiff fliegt und unten sind so Berge und da sind so Raketen, die starten dauernd und oben kommt man selber als Raumschiff rüber und darf sich halt nicht treffen lassen. Da gibt es eine Remastered-Version aus der Computerszene, aus der 64er-Szene. Es gab eine Scramble-Version von, weiß ich nicht, viele Jahre her. Die war halt so
Ja.
durchschnittlich normal gut. Und dann haben sich Leute aus der Szene hingesetzt und haben gesagt, hey, da machen wir jetzt mal die Grafiken besser und den Sound besser und das ganze Spielerlebnis hübschen wir auf. Und das ist quasi Scramble Infinite heißt das. Und diese Version ist zum Beispiel auch auf diesem USB-Stick drauf. Das ist eine sehr moderne Version von einem wirklich super
Okay.
Spiel, was wahnsinnig viel Spaß macht, obwohl es eben ein uraltes Spiel aus den 80ern ist von der Spielhalle.
Also es ist nicht so eine Restebude, so eine Resterampe, sondern es ist wirklich gutes Zeug, mit dem man erstmal in die alte Welt eintauchen kann, ein Stück weit die neue Welt schon erleben kann. Ist auch Produktivitätssoftware dabei eigentlich?
Ja, es ist GEOS dabei, also komplett.
Grafische Oberfläche, ne? Muss
Wer
man sagen.
GEOS nicht kannte oder kennt, das ist quasi das Windows für den C64. Das ist eine grafische Oberfläche, die man mit Maus bedient hat, wo man ähnlich wie Windows 3.11 damals quasi auf dem 64er verschiedene Produktivprogramme starten konnte von einem
Aber das hat man
Schreibprogramm.
nicht mit der Maus bedient, sondern mit dem Joystick. War das nicht
Sowohl
so?
als auch. Also es ging
Okay.
beides. Wenn man eine Maus hatte, aber es ging natürlich auch Joystick, klar. Aber Joystick war einfach, naja, du kennst das selber,
Ja,
wenn du
klar.
jetzt eine Maus mit dem Joystick
Ganz
rum,
schlimm.
es geht so. Also wenn, dann wäre eine Maus schon ganz nützlich. Aber es geht natürlich auch so. Und genau, und da sind eine ganze Menge Produktivprogramme drauf, von Tabellenkalkulationen über Schreibprogramme, über alles Mögliche.
Gut, jetzt sage ich mal, wahrscheinlich wird keiner, wir haben mal versucht, das erste 64er-Buch im 64er zu schreiben. Mit der 40-Zeichen-Darstellung war das nicht so cool. Wir haben das dann irgendwie wieder bleiben lassen und sind dann auf, glaube ich, ein Apple II, um das Buch über den 64er zu schreiben gegangen irgendwie. Den haben wir uns geliehen, weil der war ja irrsinnig teuer. Aber so haben wir das damals gemacht. Nur letztendlich ist es so, man kann sehen, und das ist, glaube ich, auch ein Stück Zeitgeschichte oder auch den eigenen Kindern zeigen, wie das alles mal angefangen hat. GEOS zu zeigen, sagen, guck mal, es gab eine grafische Benutzeroberfläche schon bei den Homecomputern irgendwie. Oder eben so eine alte Tabellenkalkulation und solche Dinge. Sagen, so hat das angefangen. Allein das, finde ich, ist schon mal so eine Geschichte, die ganz spannend ist. Und ich habe ja eh das Gefühl, dass dieser 64er in dieser neuen Version jetzt einfacher Zugang, schnell zu benutzen, einfach anschließen, loslegen. Das ist ja auch so ein bisschen die elektrische Eisenbahn, oder? Von früher. Also da kommen dann die Eltern und die Kinder womöglich zusammen und haben gemeinsam Spaß, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich meine, der 64er war schon immer auch eine sehr gute Spielekiste und das ist er auch bis heute noch.
Ja.
Also du kannst, für jeden Geschmack gibt es heutzutage erst recht irgendein Spiel, was garantiert in der Gruppe Spaß macht. Also es gibt ja inzwischen, also früher gab es zwei Joystick-Ports für zwei Joysticks logischerweise. Es gab dann über die Jahre auch eine Hardwareentwicklung, ein Vier-Spieler-Adapter, wo du bis zu vier, sogar, ich glaube, das ging dann sogar bis zu acht Joysticks anstecken konntest, als Add-on quasi über die Expansion-Ports und den User-Port. Und dann konntest du, also entsprechende Spiele, die natürlich darauf ausgerichtet waren, konntest du
Geil.
dann mit vier, das ist ziemlich
Cool.
typisch, Vier-Spieler-Spiele, und es gibt eben vereinzelt auch Acht-Spieler-Spiele, da konntest du dann eben mit genügend Leuten ein Spiel am 64er spielen.
Was auch, glaube ich, sehr schön ist, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja das Handbuch ist ja auch eigentlich wie das alte Handbuch, ne?
Das, auch da wieder die Liebe zum Detail. Das neue Handbuch sieht aus wie das alte Handbuch, mit eben teilweise neuen Inhalten, weil natürlich erklärt wird, wie die ganze Menüstruktur von dem
Klar.
neuen Gerät funktioniert. Es gibt ja quasi ein extra Menü, über das du das gesamte Gerät steuern kannst, mit Einstellungen zu den virtuellen Floppy Drives, die dann eben über USB laufen, oder wie das Tape funktionieren soll, oder welche Auflösung du haben willst, wie der Ton funktionieren soll. Und also all diese Dinge, und die werden natürlich in dem Handbuch beschrieben. Und das Handbuch sieht genauso aus wie das alte. Es ist auch ein Ringbuch mit Beispiel-Basic-Programmen, die drin sind, die man abtippen
Hat es
kann.
auch diese alten Sprites-Grafiken
Auch
noch drin?
der Ballon ist dabei, der
Ah.
typische. Also man kann das Programm immer noch abtippen und es fliegt dann dieser Ballon schräg über diesen Bildschirm drüber, um eben die ersten Einstiege in die Programmierung eben irgendwie zu verbildlichen und zu
Cool.
demonstrieren, wie funktioniert das beim 64er.
Okay. Also auch hier wieder sehr viel Detailliebe und sehr viel Retro, aber gleichzeitig trotzdem so, dass man was Neues machen kann. Man muss vielleicht noch eine Sache, die du gerade so ein bisschen angetextet hast, erklären. Also wenn man den startet, dann kriegt man halt natürlich den normalen Screen, aber es gibt in dem System eine Möglichkeit, sozusagen in einen speziellen 64er-Modus zu kommen, wo du all die Dinge einstellen kannst und machen kannst. Da musst du nicht zuerst mit der Datasette ein Programm laden. Das ist da schon drin, ne? Das ist nur, dass man das versteht für die, die jetzt schon, keine Ahnung, wie ich, 40 Jahre lang kein 64er mehr in der Hand gehabt haben. Weil Fakt ist tatsächlich, ich glaube, ich wäre nie der Typ gewesen, der anfängt, mit so einzelnen Komponenten mir das selbst zu bauen. Das war nie meine Welt. Also Hardware und ich im Sinne von Löten und so. Ganz schlimmes Zeug darf man nicht machen, dann kommt danach die Feuerwehr oder sonst irgendwas Schlimmes passiert. Aber so ein Gerät jetzt zu holen, weil das ist ja für mich auch so eine Überlegung, in dem, mache ich das, mache ich das nicht. Also je mehr du erzählst, umso mehr kriege ich auch Lust, das zu machen. Und sei es nur als Spielegerät, zum Zeigen, zum Spielen mit Freunden zusammen, in die alten Zeiten zurückzuspringen, das könnte ganz hübsch sein und für die gesamte Dinosaurier gehört sich sowieso, dass so ein 64er im Haus ist. Aber ich habe noch eine andere Geschichte, die man sehen muss. Es gibt natürlich schon Leute, die das auch alles hinterfragen, was wir da machen oder was da gemacht wird. Und da schrieb mir zum Beispiel, ich glaube, der Jochen Jürschig war das, glaube ich, der hat mir geschrieben, Retro macht Spaß, aber neu gebaute Retro-Computer halte ich für wenig sinnvoll. Schließlich gibt es enorm gute Retro-Konsolen, wenn man die alten Spiele spielen mag. Hingegen alte Originalrechner zu erhalten, halte ich für ein wunderbares Hobby. Frag meine Frau Hüstel, die sieht das anders, weil sie unseren Keller kennt. Wie siehst du dieses Argument? Abgesehen vom Keller, das glaube ich, kennst du ja auch.
Es ist gut beschrieben. Also ich sage jetzt mal, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die alten Rechner erfordern alte Monitore, Fernseher, schwere, große, schmutzige Kästen, verstaubte Kästen, die man irgendwo, du brauchst den Platz dafür, du brauchst die Kabel dafür, du brauchst alte Netzteile, denen man heute nicht mehr trauen kann unter Umständen. Also beim 64er wird regelmäßig davor gewarnt, die alten Netzteile zu benutzen, damit das Gerät in Ordnung bleibt, weil wenn das Netzteil irgendeinen Schaden hat, dann
rutzelst
dein 64er durch. Das heißt, also spätestens da würde man Ersatz hernehmen, heutigen Ersatz, der einfach besser ist und verlässlicher ist. Natürlich, die alte Hardware wird ja deswegen nicht unattraktiv, sagen wir mal so. Ich meine, sie funktioniert immer noch genauso. Es ist ein Add-on. Ja. Es ist, wenn jemand einen alten 64er wieder aufhübschen will, weil sauber machen will, irgendwie, weißt du, weil er Spaß hat am Basteln, jederzeit möglich, gar kein Problem. Ja? Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte das möglichst unkomplizierte Paket und trotzdem diese alten Sachen wieder erleben können an einem x-beliebigen Fernseher, den ich dastehen habe oder Monitor, dann ist es einfach sozusagen das Beste aus beiden Welten. Und ich muss auch selber bei mir sagen, ich liebe die alte Hardware, allein schon, wenn du dir die Platine anschaust, aber jetzt bin ich wieder beim Basteln.
Ja, ja.
Wenn du so ein Gerät aufmachst und siehst, wie die Platine ausschaut, die großen Chips, ja, ich meine, sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage ist es Miniaturproduktion, ja. Du siehst nichts mehr, also außer unter der Lupe, und selbst da ist es schwierig, wie das Ganze heute gestaltet ist, weil es einfach so klein gebaut werden kann. Und bei einer 64er-Platine kann ich sagen, hier ist der Kernel, hier ist der SID, hier ist der WIC, hier sind die Leiterbahnen. Ich kann jeder Leiterbahn folgen, ohne Probleme, weil ich sehe. Und das ist schön.
Klar, also interessant ist ja auch Folgendes, dadurch entstanden natürlich auch gewisse Problematiken, die man dann versuchte mit der alten Hardware zu lösen. Also beispielsweise dieser HF-Modulator, der das Fernsehbild produzierte, es gab ja Leute, die hatten dann ein Problem im Ton und die haben dann versucht, als sie es dann verändern konnten, den rauszunehmen, oder?
Es gab, richtig, es gab also der HF-Modulator für das Antennenkabelsignal, das an den Fernseher angeschlossen hat, war natürlich die schlechteste Lösung, einen 64er irgendwie bildgebend an ein Gerät zu hängen, weil es dann, also auch schon vor vielen Jahren, die Möglichkeit gab, ein S-Video-Kabel zu nehmen. Also das heißt, es war derselbe Ausgang am 64er, ging dann aber auf getrennte Signalleitungen über S-Video an das entsprechende Fernsehgerät. Und damit war das Bild von vornherein schon mal wesentlich schärfer und schöner und besser. Der zweite Nachteil von diesem HF-Modulator, von diesem Bauteil auf der Platine des 64ers, war, dass der Störungen verursacht hat gegenüber den anderen Leiterbahnen bzw. Chips, die in der Nähe waren, weil das damals einfach noch nicht so gut abgeschirmt werden konnte. Und das hatte dann Auswirkungen auf den Ton. Und es gibt halt natürlich sehr viele Liebhaber von der SID-Musik, also Musik, Musik, die auch das eben in voller, wie soll ich sagen, digitaler Pracht erleben wollen und hören wollen und ohne Rauschen und ohne komisches Pfeifen irgendwie im Hintergrund. Und dann konnte man diesen Modulator rausbauen, da gab es dann Anleitungen dafür und damit hat man dann quasi diese Störquelle entfernt.
Und hat dann andere Wege gefunden, um das Bild darzustellen.
Genau, weil man ihn ja eh nicht mehr benutzt hat.
Genau. Der Andreas Perband, auch ein alter Journalistenkollege, schrieb mir, als ich fragte, macht das Thema denn Sinn für den Digisaurier, schrieb er, ja, das Thema passt perfekt zu euch. Es ist, sein Zitat, Retro mit Verstand. Es gibt zwar Infos im Netz, aber oft sehr nerdig, auf Englisch, eine fundierte deutsche Einordnung im typischen Dinosaurier-Spiel mit Fokus auf Haptik, Wertigkeit und echt Nutzen, fehlt noch. Also werden wir versuchen, das zu machen und sind jetzt schon mitten in dieser Einschätzungsgeschichte eigentlich drin. Klar ist, vom Unpacking, das hast du schon gesagt, erster Eindruck vom Gerät, enorm viel Liebe, alles super, alles prima, da warst du eigentlich sehr zufrieden. Aber lass uns mal drüber reden, wie er dann im Handling ist. So habe ich beim Einpacken, beim Unpacking noch irgendwas vergessen, da haben wir jetzt alle Sachen, glaube ich, gehabt. Ne?
Da haben wir also so viel, wie gesagt, so viel ist nicht drin. Ja. Es gibt noch so einen Zettel, weil, den man irgendwie, aber das ist Kleinzeug.
Ja, gut. Aber Fakt, ja gut, aber das Kleinzeug macht bei denen ja auch viel aus. Darf man nicht vergessen.
Trotzdem, ist schon mit Liebe.
Lass uns jetzt mal ganz ehrlich sein. Du hast sie vorher schon angesprochen und ich habe ja auch mit ganz großer Begeisterung reagiert. Die Dataset. Kassette einlegen, minutenlanges Warten, keine Ahnung, Bücher lesen, Briefmarken sortieren. Was hast du gemacht, während du geladen hast?
Ich hatte nie eine Dataset. Zum Glück, ich bin,
ach, du glücklicher.
Ich bin von vornherein beim Floppy eingestiegen und habe es nur bei Schulfreunden miterlebt, was mir da zum Glück erspart geblieben ist.
Ja, also das dauerte Stunden, machte komische Geräusche, die man hören konnte, weil es ja eine Kassette war. Und wenn die dann irgendeinen Fehler hatte, dann war natürlich sowieso alles zu spät und du musstest einen Reload machen. Ja, weil, muss man auch dazu sagen, was erstmal in dem Computer drin war, für alle, die das nicht kennen, wenn der Strom weg war, war das aus dem Computer wieder draußen. Also das war nicht da. Das war ja kein fixer Speicher, der das irgendwie behalten hat. Und einen komfortablen Weg gab es erstmal nicht so richtig doll. Die Datasette und eben dann später die Floppy. Das heißt, du hast nie laden müssen, das Problem hast du nicht gehabt. Das heißt, du hast auch nie dieses Problem gehabt, was mir mal passiert ist, Stromausfall beim Laden. Das war ganz toll mit Strom weg, ne, ganz toll. Aber wenn du jetzt den Ultimate kaufst, dann kriegst du die Option, Datasette zu machen. Macht das irgendeinen Sinn? Tok, 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 Kopf gegen Wand.
Es gibt Leute, die stehen drauf, sagen wir so. Okay. Also habe ich auch jetzt nur aus verschiedenen Foren gelesen und kriege es immer wieder mit. Es gibt Leute, die wollen das. Also die wollen wirklich das Urerlebnis und haben dann eine Datasette und stecken diese an den Ultimate an und laden von der Kassette, weil sie das genauso erleben wollen wie damals, weil sie es eben so kannten und kennen und auch dieses Feeling haben wollen. Ich meine, es hat schon was. Also zugegeben, ich meine, ich hab selber auch eine Datasette dann später mir natürlich auch so dazu gesammelt, weil man braucht es natürlich. Aber es ist schon, es war halt die erste Möglichkeit, Daten zu speichern auf einem Datenträger, der in dem Fall eine Audiokassette war, weil Disketten waren ja da noch nicht. Also das kam ja erst sozusagen etwas später. Und das kannte ja keiner. Und eine Kassette kannte jeder.
Ja, ich kann mich erinnern, das war das Problem. Ich kannte Kassetten auch und wusste darauf, kommt Musik. Und irgendwann war ich beim Bekannten und da gab irgendein Lied im Radio und ich wollte das aufnehmen und dachte, scheiße, ich brauche eine Kassette. Und ich habe das nicht scheiße gesagt. Ich habe gesagt, oh, ich brauche eine Kassette. Und dann standen da Kassetten. Und dann guckte ich mal, was ist denn da drauf? Und da waren nur... Ja, super. Ist eh nur Quatsch, wahrscheinlich defekte Musik oder sowas. Und hab ihm die überspielt mit Musik, weil ich dachte, ist ja nur irgendwie eine verunglückte Musikkassette. Ja. Ich habe dann gelernt, dass das ein Fehler war. Ja. Aber die Datasette oder die Kassetten waren bei einigen Computern damals so die ersten Datenträger. Ja. Jetzt ist aber doch so, auf dem USB-Stick gibt es, also wenn du jetzt keine Datasette hast, gibt es auch das Datasetten-Feeling. Ist das korrekt?
Richtig, also es gibt heutzutage ein Digitalformat, das sich im Dateinamen ist es dann .tap, also Tape, Endung quasi. Es gibt Programme, die du digitalisieren kannst und digitalisiert sind in dem Tape-Format und dann kannst du die behandeln und kannst die quasi mounten und dann wie eine Kassette laden. Also es gibt ja dann dieses Kürzel mit Commodore Run Stop, dass du dann quasi Press Play on Tape auf dem Bildschirm erzeugen kannst und dann kannst du das quasi machen und dann startest du dein virtuelles Tape Drive und kannst dann damit dieses File reinladen wie damals, wenn man so will.
Aber das ist ja viel schneller dann, oder?
Nein, das ist natürlich original. Also es kann schneller sein. Es gibt zwei Methoden. Okay. Du kannst es original machen, du kannst es auch sozusagen reinmounten in den Speicher vom 64er, vom Ultimate, dann geht es auf Tastendruck und ist sofort da. Also du hast beide Möglichkeiten sozusagen.
Okay, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Kassetten machten ja, wenn man die abspielte, auch Geräusche. Die Geräusche sind aber jetzt nicht mehr dabei, oder?
In dem. Doch, leider, also leider zum Glück. Im Ultimate gibt es einen Lautsprecher, einen kleinen, der eingebaut ist. Okay. Darüber kannst du Tape-Geräusche dir anschalten, wenn du sie hören magst. Mhm. Also wer es aushalten möchte. Genauso wie Floppy-Geräusche. Also es gibt hinterlegte Geräusche für Diskette einlegen und Diskette rausziehen. Diese ganzen Geräusche des Schreib-Lesekopfes von der Floppy, wenn die gerattert hat, wenn du eine Diskette formatierst. Das kannst du dir alles anhören und das wird alles, also auch natürlich passgenau, abgespielt, aha, sodass du wirklich denkst, in diesem Gerät ist eine Floppy drin, die jetzt gerade die Daten lädt. Also selbst der Trackwechsel auf der Floppy, den man gehört hat, wenn der Kopf sich bewegt hat, ist hörbar und wird dargestellt, wenn du ein D64-Image in dem Fall, also ein Disk-64-Image, mountest und dann ganz normal mit Load-Befehlen lädst, hörst du aus dem Lautsprecher die Floppy-Geräusche.
Okay, also diese Floppy-Geräusche, da war ja auch der Kopierschutz manchmal, die man hören konnte, ne, wenn die besonders gerattert haben und so, kam auch vor. Aber jetzt ganz ehrlich, ich kenne Leute, die haben von diesen Floppy-Geräuschen, wenn sie unsicher waren, ob das jetzt gleich noch bis zu Ende lädt, die haben da posttraumatische Störungen davon gekriegt irgendwie. Als du das wieder gehört hast, also emuliert, meine ich jetzt, oder darüber dargestellt, hat dir das gut getan?
Ja, ich finde es super. Also das gehört mit dazu, weil du musst es ja nicht, also es ist angeschaltet, die Folge natürlich beim Anschalten, aber du kannst es auch schalten. Mhm. Also du musst dir das nicht anhören, wenn du es nicht möchtest, aber es gehört dazu, weil es, weil wenn du natürlich auf dem Bildschirm siehst, da steht jetzt Loading und du hörst nichts, dann sagst du, naja, wie weit ist er denn? Okay. Und man hat ja damals auch über diesen Stepper-Motor, dieses Schalten, hast du ja auch ungefähr gewusst, okay, er hat jetzt schon 3, 4, 5 Mal geklickt, jetzt weiß ich, so und so viele Daten sind jetzt schon drin. Ungefähr, und jetzt müsste er dann bald fertig sein. Und das sind alles so Sachen, das gehört schon mit dazu, finde ich.
Ich kenne Leute, die haben mit dem Stepper-Motor Musik gemacht. Ja. Also die haben den so, dass du eine Musik, eine Melodie erkennen konntest. Kann man das mit dem virtuellen auch? Weißt du das?
Das funktioniert. Also die Emulation ist komplett da. Du kannst dieses Programm Floppy Music, hieß es damals, auch auf dem Ultimate starten. Und dann hörst du halt das zwar nicht aus dem Floppy, außer du hättest eins angeschlossen, hörst du es natürlich da. Mhm. Aber in dem Fall, wenn du keins angeschlossen hast, hörst du es aus dem Lautsprecher, wo die Floppy-Geräusche rauskommen.
Bevor wir jetzt gleich zur Floppy kommen, weil die ist ja jetzt quasi zwangsweise unser nächster Kandidat, die ja auch jetzt nicht nur über Zuverlässigkeit glänzte, vielleicht vorweg, du hast es schon ein paar Mal jetzt gesagt, den Begriff des Images. Das heißt, du kannst Daten, die früher auf der Diskette waren, als Image mit oder ohne Retro-Feeling in den 64er reinladen und benutzen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, Hannes hat früher selber programmiert, wir haben 2 oder 3 Programme sogar für den C64 auf den Markt gebracht, irgendwie so Chartefs, so ein Charakterdefinierer und sowas. Wenn du jetzt also eigene Programme hast und noch eine Floppy oder eine Datasette, kannst du die dann auch zurücksichern auf so einen USB-Stick?
Sowohl als auch, also es ist beides möglich. Okay. Es gibt die Möglichkeit, dass du eine echte Floppy anschließen kannst. Der definierst du dann einfach die Nummer, die ist normalerweise dann natürlich die 8. Und dann hast du intern auf dem USB-Stick quasi, kannst du ein virtuelles Disk-Image erstellen, createn quasi über das Menü, über dieses Steuermenü. Und dann hast du ein D64-File auf deinem USB-Stick und dann kannst du das als 9 mounten, als Drive 9. Mhm. Und dann hast du quasi 2 Floppies, zum Beispiel, und kannst Daten von der echten Floppy auf dieses virtuelle File, auf dieses Image-File rüberkopieren. Mhm. Oder du kannst ein fertiges D64-Image zurückschreiben auf eine echte Floppy. Oder du kannst auf einer echten Floppy ein virtuelles D64-Image erstellen lassen und kannst quasi damit deine Daten retten und USB-File auf deinem USB-Stick dann einfach weiterhin backuppen.
Also der Bouncing Ball, von dem ich in der ersten Folge von Hannes erzählt habe, den könnt ihr damit sozusagen als auf eine USB sichern und hättet ihr dann weiter für die nächsten 30 Generationen oder so.
Geht nicht mehr kaputt.
Geht nicht so schnell, wahrscheinlich nicht so schnell kaputt. Ja. Was aber das bedeutet ja letztendlich auch, und du hast es gerade schon gesagt, der Stripe, das war ja im Prinzip die Unterscheidung, auf welche welches Laufwerk, auf welchen Kanal gehen diese Daten jetzt hin? Also so wie man heute eben Laufwerk A, B, C hat, so gab es damals diese Stripes. Und wenn du jetzt eine Floppy und eine virtuelle Floppy anschließt, wären die ja auf demselben Laufwerksbuchstaben. Ich nenne es jetzt mal so, richtig?
Zahl. Also Laufwerksbuchstaben, also Laufwerkszahl, weil es gab 8, 9, 10, ja, 11 für die damaligen Laufwerke. Du konntest maximal 4 Floppies anschließen. Mhm. Du kannst einfach über das Menü bestimmen, ob es jetzt ein echtes Laufwerk ist oder ein virtuelles, welche Nummer das haben soll. Das war früher wesentlich komplizierter, weil du musstest in den einzelnen Floppies, musstest du wirklich auf der Platine rumlöten. Wenn du einer alten, länglichen 1541 zum Beispiel eine andere Nummer geben wolltest, das war gar nicht mal so einfach. Obwohl es eigentlich möglich war, war es trotzdem schwierig und definitiv hat es nicht jeder können oder machen wollen. Und das geht beim Ultimate natürlich innerhalb des Menüs, dass du einfach sagen kannst, das ist jetzt Laufwerk 8, das andere ist 9, das andere ist 10.
Also die Kombination Christian Spannig, Lötkolben und Laufwerkplatine hätte ergeben nur Christian Spannig und Lötkolben, weil die Laufwerksplatine hätte es danach einfach nicht mehr gegeben. Also insofern bin ich froh, dass das jetzt heute anders geht. Aber Laufwerksbuchstaben habe ich ja nur gesagt, weil wir halt dann später gelernt haben beim PC Laufwerk A, Laufwerk B. Und das waren halt damals diese Stripes, diese Laufwerkszahlen, die man da hatte. Du bist ja direkt mit der 1541 eingestiegen in deiner Kindheitsphase sozusagen. Mhm. Die waren ja auch gar nicht so billig. Ich glaube, 700 oder 1000 Mark haben die gekostet.
Die hat, die Floppy hat ähnlich viel gekostet wie der 64er selber. Also meine damaligen Werte, die ich noch kannte, war, dass der 64er irgendwie so 700 oder 650 bis 800 Mark gekostet hat und die Floppy war vielleicht ein 100er billiger.
Mhm. Ja. Okay. Jetzt nochmal zur Relation. Was war damals dein wöchentliches, monatliches Taschengeld, was du gekriegt hast, wenn du eins gekriegt hast?
In dem Alter habe ich vielleicht im Monat 30 Mark bekommen oder so.
Okay. Und jetzt 700 Mark für das Laufwerk. War es ein besonderer Anlass, dass du es bekommen hast? Hast du da genörgelt oder was ist passiert?
Ich habe genörgelt ohne Ende. Also ich habe natürlich gesagt, also der 64er macht natürlich nur Sinn, wenn Floppy dabei ist, weil sonst macht das ja alles keinen Sinn. Also es war ein sehr, 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 sehr großes und auch garantiert das allereinzigste Geburtstagsgeschenk. Ich habe ein bisschen zugezahlt. Also ich habe natürlich damals auch schon Geld gespart gehabt und habe gesagt, okay, ein bisschen was davon zahle ich selber. Aber meine Eltern, meine Mutter war so gnädig und hat dann doch den größeren Teil sozusagen übernommen im Rahmen des Geburtstags. Und ich habe das wirklich zum Glück geschenkt bekommen. Und es war von vornherein klar, dass es, ich glaube, es war sogar Geburtstag und Weihnachten zusammen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass man das sogar auf die beiden Dinger dann verlegt hat und gesagt hat, okay, das ist ein Kombi-Geschenk.
Und dann meist noch Oma und Opa und Verwandte mitgezahlt und so, weil das man muss ja sagen, jetzt kann man sagen, was war das für eine komische Zeit damals, aber ganz ehrlich, wer jemals Eisenbahn als Hobby hatte, der weiß, wie teuer diese Dinge waren. Also ich rede hier von den Gleisen, die Modelle, die es da gab, von den Häusern, die verschiedenen Lokomotiven, die Wegen und so, da ging echt richtig Geld drauf für Märklin damals zum Beispiel oder so. Insofern war dann der Computer einfach eine Variante dieser Geldausgabesituation, aber wie gesagt, das war schon 700 Mark, 1000 Mark, am Anfang war es ja noch teurer, es wird dann ja im Laufe der Zeit wieder ein bisschen günstiger, war schon auch für eine Familie ein ordentliches Stück Budget, was gestemmt werden musste und was irgendwo herkommen musste. Da haben andere Leute halt dann ihre Klamotten für gekauft. Also insofern würde ich mal sagen, das war für die Familie auch nicht ganz so einfach, das hinzukriegen. Aber weil wir bei der 1541 sind, wenn du jetzt eine Floppy hast und die macht dieses komische Geräusch, wo man wusste gleich, jetzt kommt Read-Write-Error. Also es war klar, das geht nicht. Diese Urangst, hast du die immer noch, dass die auch jetzt bei dem virtuellen Floppy-Laufwerk, dass dieses Geräusch entstehen könnte oder ist das vorbei?
Beim virtuellen eigentlich nicht, weil die Images sind alle clean und sauber und wenn ein Image mal gut ist und gut digitalisiert wurde, dann kommen da auch nicht mehr wie früher irgendwie verschmutzte Disketten oder irgendwie, dass man aus Versehen mal, weiß ich nicht, einen Magneten irgendwo hingelegt hat irgendwie und der war in der Nähe von Disketten und dann waren die Daten dementsprechend futsch. Das war ja damals noch sehr, es war ja quasi ein No-Go, ja, irgendwie mit Bleistift irgendwie die Disketten zu beschriften oder sowas.
Kugelschreiber.
Ja, Kugelschreiber war auch super. Und möglichst fest aufdrücken und so. Und,
genau.
Das gibt es natürlich jetzt bei Images alles nicht mehr. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Aber im Rahmen dessen, dass man die Disketten rettet oder digitalisiert in ein entsprechendes D64-Image, da kommt es natürlich immer noch vor, dass die Disketten mal besser, mal schlechter noch in der Qualität da sind. Und dann kann es während des Digitalisierens sozusagen zu Fehlern kommen. Und da muss man halt dann schauen, dass man möglichst mit verschiedenen Tools versucht, das so gut wie möglich auszulesen, dass man diese Daten eben trotzdem nochmal retten kann. Und wenn sie dann einmal gerettet sind, dann funktioniert es auch.
Okay, also das Knack, Knack, Knack ist für dich nur noch dann traumatisierend, wenn es auf einer Originaldiskette, die du gerade retten willst, drauf ist. Ansonsten ist es dir egal. Aber es gibt so eine andere Sache, die ich sehr spannend fand damals. Wir müssen jetzt mal über, also Commodore 64 wurde ja oft auch über den Bürofachhandel verkauft. Dort gab es auch, und jetzt werden sich eine Reihe von Leuten wundern, was miteinander zu tun hat, Locher. So für Papiere, die man in Akten packte, so Locher. Diese Locher waren für uns bares Geld wert. Kannst du dich erinnern und hast es selber gemacht, warum das so war und hast du es gemacht?
Also erstens habe ich es natürlich gemacht, aber die Locher-Variante war eher so der Workaround. Wenn man sich keinen sogenannten Diskettenlocher leisten konnte, wollte, wenn man die Möglichkeit dazu nicht hatte, dann hat man einen herkömmlichen Locher nehmen können. Das war dazu da, dass die Disketten hatten, also wenn du eine Originaldiskette gekauft hast, war an einer Seite...
5,25 Zoll, muss man jetzt sagen, eine 5,25 Zoll.
Eine 5,25 Zoll Diskette, genau. Die hatte an einer Seite, wenn du sie aus der Packung rausgenommen hast, hatte die eine Kerbe. Und diese Kerbe war nicht mehr und nicht weniger als einfach nur das Zeichen für das Floppy-Laufwerk. Kann man auf diese Diskette schreiben oder nicht? So ähnlich wie bei der Kassette gab es ja auch diese Laschen, die man rausbrechen konnte oben. Und dann hat das Kassettenlaufwerk gewusst, kann ich auf diese Kassette was aufnehmen oder nicht. Wenn diese Lasche rausgebrochen war, dann ging es nicht. Dann konnte man nichts Neues aufnehmen. Und das war bei der Diskette ähnlich. Und das war diese Kerbe. Und jetzt haben...
Und da muss man sagen, da gab es so Folien, die hat man drüber gelegt, dass wenn man die Diskette nachträglich sichern wollte, damit sie nicht überschrieben werden kann, hast du quasi so eine Folie drüber geklebt über diese Kerbe, dann war das wie eine Einheit und das Laufwerk konnte die eben auch nicht mehr beschreiben.
Genau.
So. Und jetzt kommt, und das muss ich dazu sagen, du behauptest, das war der Workaround. In meinen frühen Jahren gab es gar keine Diskettenlocher, weil gar keiner das gemacht hat. Wir haben anfangen müssen, ob wir wollten oder nicht, mit den ganz normalen Aktenlochern. Ich will das nur mal der Vollständigkeit halber sagen. Aber jetzt erzähl weiter. Was passierte, wenn man die zweite Seite lochte?
Genau, dann konnte man die Diskette einfach umdrehen und konnte die Daten oder konnte auf der zweiten Seite, also auf der umgekehrten Seite, nochmal genauso viel drauf speichern wie auf der normalen ersten Seite, die standardmäßig immer natürlich zur Verfügung stand. Die Hersteller hatten damals behauptet, man könnte nur Daten auf einer Seite speichern, wegen Datendichte, wegen Datensicherheit, wegen was auch alles immer und so weiter. Unterm Strich musste man doppelt so viele Disketten kaufen, um die gleiche Menge zu speichern. Bis dann jemand auf die Idee kam, wieso? Ich habe doch auf der anderen Seite auch diesen Leseschlitz für den
und auch die Beschichtung auf der
Beschichtung ist drauf, da, ne? Genau. Und dann haben die Leute einfach nur geschaut, wieso kann ich denn da jetzt nicht auch was drauf speichern, bis sie draufgekommen sind, dass diese Kerbe damit zu tun hat, und haben einfach quasi spiegelverkehrt auf der anderen Seite der Diskettenhülle einfach reingelocht und einfach auch Platz geschaffen, dass dann eben eine Kerbe da war. Und dann war die Diskette beidseitig beschreibbar und du konntest auf beide Seiten Daten speichern.
Man muss ja dazu sagen, das war ohne speziellen Diskettenlocher, der so einen Abstandhalter und sowas hatte, ein bisschen kritisch. Das konnte schon mal passieren, dass du leider die Disk da drin auch mit erwischt hast. Dann war das Thema natürlich durch. Ja. Ist mir auch einmal passiert. Also bis man dann merkte, wie man das macht, dann haben wir uns so künstlich so Abstandhalter gebaut für einen normalen Locher, damit wir das machen konnten. Und man muss wissen, eine Diskette kostete damals ca. 10 Mark.
Ja.
Das bedeutet, ein 10er-Pack Disketten, den man sich so kaum leisten konnte, kostete 100 Mark.
Ja.
Das Laufwerk kostete 700 Mark. Also es war völlig logisch, dass man versuchte, da Wege zu gehen, um mit dem Datenspeicher besser umzugehen, wenn man schon eine 1541 hatte irgendwie. Also das ist ganz eindeutig ein wesentlicher Faktor gewesen, der für mich wichtig war. Aber die 1541 war jetzt auch kein Ausbund an Zuverlässigkeit. Was war dein frustrierendstes Erlebnis mit der 541, abgesehen von der Geschwindigkeit?
Das frustrierendste Erlebnis. Wenn man Disketten irgendwie von anderen Leuten bekommen hat, irgendwie, und die waren leider sehr schlecht behandelt oder irgendwie schmutzig, keine Ahnung, verstaubt, was auch immer, dass, wenn du diese Diskette dann bei dir eingelegt hast, dass dieser Staub oder diese Schmutzschicht, sage ich jetzt mal, eventuell im schlimmsten Fall sich quasi auf deinen Lesekopf übertragen hat und dann hat dein Floppy nicht mehr gelesen, obwohl du auch dann danach eine völlig normal saubere Diskette eingelegt hast und es gab nur Lesefehler, weil der Lesekopf quasi verschmutzt war durch Staub, durch Schmutzpartikel, was auch immer. Und damit, also es gab viele Leute, die wussten nicht, was sie damit dann anfangen sollen und haben dann gedacht, ihr Floppy-Laufwerk ist kaputt. Bis dann auch wieder dementsprechend, wie soll ich sagen, die Lösung um die Ecke kam im Rahmen einer sogenannten Cleaning Disk. Das war dann die professionelle Version. Am Anfang musste man wirklich selber das Floppy aufmachen und selber mit einem Q-Tip und Reinigungsalkohol, also wirklich diesen Lesekopf versuchen, ganz vorsichtig sauber zu machen, damit er einfach wieder sauber ist. Das hat dann normalerweise auch funktioniert, aber da hat sich natürlich wieder keiner rangetraut, weil keiner, wenn er nicht basteln wollte, schraubte ein Floppy damals auf, wenn es nicht sein hat müssen. Und dann gab es eben später eben diese Reinigungsdisketten, die hatten einen Grease drin und dann hat man so einen Alkohol drauf getropft quasi auf das drehende Vlies und hat das dann eingelegt, hat dann zugemacht, hat dann so getan, als ob man ein Programm lädt, damit das Floppy anfängt zu drehen und durch diese Drehung und das Vlies, das Feuchte, hat es dann eben den Schmutz von Lesekopf entsprechend auch wieder sauber gemacht und dann hat es meistens auch wieder funktioniert.
Ich kenne das auch, also bei Kassettenrekordern war es ja auch so, wenn die Musik dumpf wurde, hat man so eine Reinigungskassette reingelegt. Genau. Später bei Videokameras, also Bandvideokameras war das auch so. Und man muss dazu sagen, ich kenne Händler, die haben, als dann diese Reinigungssets da waren, haben die immer noch behauptet, weil viele Kunden ängstlich kamen und sagten, es geht nicht mehr. Ja, wir geben es in Reparatur. Dann haben die es einen Tag da gehabt, haben einmal die Reinigungskassette reingeschoben, also die Diskette, haben aber in Wirklichkeit den Kunden dann berechnet sozusagen, dass sie das komplett auseinandergebaut haben. Ja, das war auch eine üble Zeit in dieser Zwischenphase, weil wir natürlich alle Angst hatten, diese feine Mechanik, die eh nicht so zuverlässig war, womöglich gar noch kaputt zu machen durch das, was wir da tun.
Genau. Ne?
Das war so. Ja. Wir sind schon wieder gegen Ende dieser Folge, haben jetzt aber schon einiges gelernt über das, was mit Datasette und Diskette geht. Eine letzte Frage habe ich noch an dich so als Tipps für 2, 3 Vorschläge, weil es kam oft die Frage, du hast ja schon gesagt, der USB-Stick ist dabei in der Kassette drinnen. Also wenn ihr das aufmacht, bitte erstmal gucken, da ist nicht in den Kassettenrekorder legen, sondern da ist wirklich ein Stick. Ja. Aber du hast es gesagt, dass da schon viele Sachen dabei sind. Aber es kam immer wieder die Frage, womit sollte man denn jetzt so, wenn man wieder einsteigt, am besten einsteigen? Was ist so die 2, 3 Spiele, sagt, das ist das 64er-Feeling oder die 2, 3 Anwendungen? Was würdest du da sagen, was man nehmen sollte zum Wiederreinkommen?
Du meinst jetzt von Spielen?
Ja, Spiele, auch Anwendungen, also egal, was du jetzt, wo du sagst, das ist sofort dieses 64er-Feeling wieder da, wenn du das lädst und machst, bist du sofort wieder, also BIOS zum Beispiel.
Ich möchte sagen, das ist wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen individuell unterschiedlich, weil auf der anderen Seite ist es ja so, dass jeder irgendwie andere Spiele für seine Lieblingsspiele hielt oder gefunden hat quasi. Dem einen hat Summer Games und Winter Games am besten gefallen, der nächste war Diana Sisters Fan mit Jump'n'Run-Geschichten. Also es gibt so viele Spiele aus der damaligen Zeit, die jeder namentlich irgendwo nennen kann. Es gibt natürlich im Internet genügend Webseiten, wo man sich Image-Files von solchen Spielen runterladen kann heutzutage. Mhm. Das ist super leicht zu finden. Also da brauche ich jetzt noch nicht mal irgendwelche großartigen Tipps geben. Dann holt man sich einfach eben solche D64-Images, kopiert die auf seinen USB-Stick und kann die sofort nutzen.
Also der USB-Stick, muss man dazu sagen, ist auch beschreibbar. Man kann da noch was draufpacken.
Natürlich. Du kannst jeden anderen USB-Stick nehmen.
Eben, kannst auch jeden anderen nehmen. Das ist auch egal sozusagen. Weil du es gerade gesagt hast mit den Quellen. Das finde ich ist nicht ganz so trivial, weil viele Leute, ja, das sind ja, wir reden ja teilweise auch jetzt von älteren Leuten vielleicht, die sich zum 64er wiederholen als Jugenderinnerung. Da hat man ja auch immer ein bisschen Angst, im Internet irgendwo in einer falschen Ecke zu landen und sich ein Virus einzufangen. Sind erstens diese Sachen, die man da runterladen kann, gibt es ausreichend legale Quellen? Und vielleicht ein oder zwei Adressen könnten wir dann ja in die Kommentare bzw. in die Beschreibung von dem Video reinpacken, wo man sagt, da kannst du eigentlich relativ sicher sein, ist legal und da kann dir auch nichts passieren.
Also es gibt die definitiv legalste Variante ist im Commodore 64 Ultimate selber integriert. Du kannst mit dem Gerät online gehen, sei es über LAN oder Wi-Fi. Es gibt einen sogenannten CommoServe. Das ist quasi ein Server, den Commodore selber betreibt, der mit der Zeit jetzt über die nächsten Monate, Jahre immer mehr mit Software gefüllt werden wird, wo man quasi über das Gerät selber nach Titeln, nach Namen suchen kann, nach Demos, nach Tools, nach Games. Die ist noch nicht bekannt, ob das jemals was kosten wird oder ob das alles frei sein wird. Das ist jetzt noch nicht abzusehen. Aber es gibt jetzt schon sehr viele eine ganz gute Auswahl an Spielen, die man über diesen Weg sich sozusagen runterladen kann auf seinen eigenen Ultimate und dann auch abspeichern kann. Also es ist keine Online-Sache, wo man die ganze Zeit online bleiben muss. Man kann sich das runterladen, dann auf seinen USB-Stick abspeichern und dann hat man es auf Dauer. Und da sind auch eine ganze Menge Spiele dabei, wo man querbeet raussuchen kann, auf was man gerade Lust hat. Sind natürlich jetzt nicht so typische Sachen wie Summer Games, Winter Games. Wie gesagt, das sind dann Copyright-Sachen. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit Commodore da heutzutage mit den Firmen da noch ins Gespräch kommen wird, dass solche Spiele vielleicht auch wieder da sein werden. Ansonsten gibt es genügend Archivprojekte vom C64, die Software sammeln, alte Software sammeln, über die man auch ohne Probleme dementsprechend solche Files runterladen kann aus dem Internet.
Wie ist es mit dieser Abandon-Software, also mit diesen Spielen, wo unklar ist, wie es ist? Legal, nicht legal? Wie ist es damit?
Ja, gut, kann ich jetzt, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt natürlich, kann jetzt schwer.
Keine Rechtsberatung, nur mal.
Es gibt, also, sag ich mal so, ich habe nicht miterlebt aus den ganzen letzten Jahrzehnten, dass ich jemals eine Firma bisher gemeldet hätte, weil irgendwie das Image eines Spiels XY auf Webserver Z liegt heutzutage, wo man das auch die ganze Zeit über Emulatoren, ich meine Emulatoren für den 64er gibt es ja auch wie Sand am Meer auf der einen Seite und auch schon lange und überall kannst du dir dementsprechend die Software dann dafür runterladen und im Emulator dann irgendein Spiel spielen. Also ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass irgendwelche Firmen da rum um die Ecke gekommen wären und jetzt da irgendwelche Klagen anstreben, weil wie gesagt, ein 30, 40 Jahre altes Spiel irgendwo auf einem Server rumliegt. Wie das jetzt ist mit dem neuen Commodore, ist natürlich schwer zu sagen. Vielleicht wird es dadurch prominenter, ja, und irgendjemand meint, vielleicht kann er da jetzt irgendwas erreichen, wenn er da jetzt irgendwelche Klagen anstrebt. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist, weil es wäre eigentlich schade. Also generell für die Sache an sich, weil wirklich, ich meine, mit den alten Spielen, die es ja sowieso nicht mehr gibt, kannst du jetzt ja auch kein Geld mehr verdienen, auch nicht für diese entsprechende Firma. Also das jetzt zu blockieren irgendwie, dass man das nicht mehr können sollen dürfte, fände ich schade.
Also, um es mal so zu sagen, Abandonware ist die Software, die mal irgendwann programmiert und angeboten wurde, Spiele zum Beispiel, die dann aber verwaist ist sozusagen, wo es den Hersteller gar nicht mehr gibt, wo man gar nicht so genau weiß, wer hat überhaupt die Rechte, kümmert sich einer um die Rechte und die wird natürlich die ist so eine Grauzone. Also, klarer Punkt, geht auf die Seiten, wo ihr on safe ground seid, wenn ihr da ängstlich seid. Was du gerade sagst, dass eigentlich, wo kein Kläger da, kein Richter ist, auch kein Problem mit dieser Abandonware gibt, kann ich auch nachvollziehen, aber du hast recht, es gibt das Risiko, dass das vielleicht mehr wird, wenn da jetzt vielleicht aus dieser Retro-Kiste doch noch mal eine größere Welle wird, weil irgendjemand da noch Geld mitschneiden möchte. Gucken wir mal, was passiert. Wir werden uns in der nächsten Folge darüber unterhalten, warum der neue 64er sozusagen eine nicht eben eine Emulation ist, sondern eigentlich ein vergleichsweise original oder anders gesagt, warum er nicht nur singt wie Elvis, sondern eigentlich auch Elvis ist oder welcher Musiker euch gerade einfällt. Aber das ist das nächste Mal unser Thema. Ich sage erstmal vielen Dank für die ganzen Informationen und Ausführungen bisher und freue mich auf die nächste Ausgabe. Danke dir, Jürgen.
Danke dir, Chris.